Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Moin zusammen und guten Tag. Es ist Ende Januar 2021 und wir schließen mit dieser heutigen Folge unsere kleine Reihe ab, die wir rund um das Thema Gastronomie vor zwei Wochen hier gestartet haben. Mein Name ist Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder zuhört bei unserem gemeinsamen Podcast mit den Brand 1 Kolleginnen und Brand 1 Kollegen. Wie ernst die Lage für die Gastronomiebetriebe in der Corona-Krise ist, das haben wir ja vor zwei Wochen mit dem Hamburger Gastronomen Patrick Rüther besprochen. Und sein Kollege Koral Elci hat vergangene Woche hier im Podcast mit Blick auf die andere große Krise, die Klimakatastrophe, in der Küche mehr Kreativität gefordert.
Die allererste Maßnahme, die alle Gastronomen umdenken müssen, wäre nach meiner Meinung vor allem in Deutschland: A, Fleischkonsum reduzieren und umdenken, kreativer mit anderen Lebensmitteln umgehen, also über Fleisch hinaus auch tierische Produkte reduzieren. Und zweite Maßnahme wäre, Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren.
Und genau da knüpfen wir in dieser heutigen Folge an. Wir haben nämlich hier im Podcast ja auch schon häufiger über das Problem der Lebensmittelverschwendung gesprochen. Im September zum Beispiel habe ich hier mit der Deutschlandchefin der App Too Good To Go gesprochen. Wir haben im vergangenen Frühjahr mit dem Chef der Retter-Supermärkte von Sirplus diskutiert und uns im November 2018 schon in einer ganzen Ausgabe intensivst mit dem Thema Lebensmittel und Lebensmittelverschwendung beschäftigt. Hört also auch gerne mal in diese alten Episoden und Folgen rein, wenn ihr noch mehr zu diesem Thema wissen wollt. Ihr findet sie natürlich in unserem Podcast-Feed. Verschwendete Lebensmittel sind laut Klimarat für 8-10% der menschengemachten Treibhausgase verantwortlich. Das ist übrigens so das Vierfache des gesamten Flugverkehrs. Wie kommen wir da also wirklich weiter? Wie kommen wir da voran? Wir können ja vermutlich nicht alle gemeinsam abends oder morgens Containern gehen. Mit genau dieser Frage beschäftigt sich Alexander Pewty seit Jahren. Er selbst hat früher in London bei Yahoo in einer Führungsposition gearbeitet, einige Unternehmen gegründet und ist mittlerweile seit 20 Jahren im Startup-Bereich tätig. Vor gut einem Jahr hat er dann das Berliner Startup Spark gegründet. Seine Idee? Überschüssige Lebensmittel sollen mit Hilfe einer digitalen Plattform umverteilt werden. Das heißt also überschüssige Lebensmittel zum passenden Abnehmer. Rein theoretisch können das auch mal 3 Tonnen Fleisch oder 40 Tonnen Ketchup sein, schreibt Frank Dahlmann in der Februar-Ausgabe der Brand 1. Wie genau die Plattform und die Software dahinter funktionieren, darüber spreche ich mit dem Gründer von Spark persönlich und sage Hallo, Herr Pewty.
Hallo, ich grüße Sie.
Kommt es denn wirklich so oft vor, dass jemand 40 Tonnen Ketchup übrig hat?
Ja, also es geht ja nicht um 40 Tonnen Ketchup, es geht allgemein um, ich sag mal, Überhänge in der Lieferkette. Also wir sind B2B-Startup, also wir kümmern uns um den Teil in der Lieferkette von der Produktion über die Transporteure, Spediteure, Großhändler, auch Lebensmitteleinzelhändler. Und man kann sich merken, dass es ist nicht genau ausbalanciert, also was so der Konsument auch braucht oder der Großhändler. Es gibt in jeder Stufe der Lieferkette immer so ein bisschen Überhang, dass man auch nicht zu wenig hat, falls mal die Nachfrage steigt zu einzelnen Produkten. So, das kann man sich merken als ein systematisches Problem auch, ja, dass also immer ein bisschen zu viel da ist, was der Konsument oder die Lieferkette gar nicht braucht. Ja. Und weil Lebensmittel verderblich sind, geht es dann auch um Zeit. Also es gibt das sogenannte MHD oder Mindesthaltbarkeitsdatum. Es gibt auch das Verbrauchsdatum, also ein hartes Datum. So, und dieser Countdown läuft dann Richtung MHD. Und wenn es nur noch 1-2 Tage gibt zu Ihrem Beispiel 40 Tonnen Tomatenketchup vielleicht, dann ist die Frage natürlich, wohin damit? Ja, und wenn es um einzelne Produkte geht mit großen Volumina, wie Ihr Beispiel, dann ist klar, das kann nicht ein Konsument nehmen oder ein Abnehmer, sondern vielleicht mehrere. Und damit sind wir beim Thema. Ja, das heißt also, wie kann ich überhaupt mit dieser Information arbeiten? Was darf ich tun? Was wird mir auch erlaubt? Da geht es um Regelwerke. Also es ist kein offener Marktplatz wie eBay, wo ich sage, diese 3 Tonnen Fleisch oder 40 Tonnen Tomatenketchup stelle ich einfach ein und alle können lustig mitbieten und einer wird es schon nehmen. Sondern wir sind eher mit unserem Technologieansatz die Verlängerung der Werkbank der Lieferkettenteilnehmer und stimmen uns schon im Vorfeld ab, was darf eigentlich passieren mit diesen Gütern. Und dann greifen diese Regelwerke und dann kommt die Technologie zum Tragen. Ja, das heißt also, wenn es die nicht gäbe, kann man sich vorstellen, müssten wir unglaublich viele Leute haben in so einer Art Callcenter, dass man sagt, also Case by Case, worum geht's eigentlich, was darf ich denn? Und dann müsst ihr im ganzen Bundesgebiet anrufen oder vielleicht europaweit und sagen, wohin damit? Und das skaliert nicht und deswegen ja, führen wir eine Technologie ein als Plattform, die ist neutral. Jeder in der Lieferkette ist herzlich eingeladen mitzumachen, dass wir diese Überschüsse erstens gut abfedern und dann sinnvoll umverteilen oder auch verarbeiten. Können wir gleich mal drüber sprechen. Und langfristig auch vermeiden. Also wir wollen ja nicht retten wie die Weltmeister und das führt dann im Zweifel noch zu mehr Überschuss, weil wir sind dann da, sondern wir wollen mit der Lieferkette partnerschaftlich arbeiten, um in den nächsten Jahren die Überproduktion, von der wir alle wissen, systematisch runterzufahren.
Auf das Thema Vermeiden kommen wir später in dem Gespräch, denke ich mal, noch ein bisschen ausführlicher. Aber bleiben wir vielleicht doch noch mal ganz am Anfang bei diesen 40 Tonnen Tomatenketchup. Also Sie haben schon gesagt, wenn man da jetzt irgendwie versuchen würde, das 1:1 in jedem Fall zu verteilen, dann bräuchte man wahrscheinlich extrem viele Menschen, die Leute anrufen und sagen, hier, willst du mir nicht eine halbe Tonne Ketchup abkaufen? Aber was würde denn Ihre Software da besser machen?
Also letztendlich, unsere Software generiert ja nicht mehr Nachfrage, also durch uns wird ja nicht mehr Tomatenketchup gegessen oder Spaghetti oder was auch immer, sondern wir suchen nach alternativen, freigeschalteten Abnahmekanälen, die der Händler oder der Lieferant nicht hat. Ja, das heißt, wir sind komplementär zu dem, was sie selber machen und werden dann auch kreativ. Also zum einen, was ich auch gelernt habe, ich mache das Thema seit 5 Jahren inzwischen, ein großer Abnahmekanal, der eigentlich immer freigeschaltet wird, in Anführungsstrichen, sind die gemeinnützigen Einrichtungen. Ja, also wenn ich jetzt sage, nehmen wir mal 4 Tonnen Tomatenketchup, das kann man sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Ja, darf ich das denn gemeinnützigen Einrichtungen geben, die das vielleicht dringend benötigen? Ja, dann ist tendenziell die Antwort ja, natürlich. Was spricht dagegen? Eigentlich gar nichts. Ja. Oder darf ich das auch gemeinwohlorientierten Einrichtungen geben? Nehmen wir mal Krankenhäuser. Krankenhäuser werden kommerziell betrieben, sind ja also nicht streng genommen nicht gemeinnützig, aber sind auch im Bereich gemeinwohlorientiert unterwegs. Ja, und dann ist tendenziell die Antwort auch, ja, das darfst du tun. Oder darf ich das verfeinern? Darf ich dieses Tomatenketchup weiterverarbeiten zu einem neuen Produkt? Und dann wird es extrem spannend, weil durch die, das muss ich auch erst lernen, weil ich bin ja Techniker, wenn es um die Transformation geht von Lebensmitteln, gebe ich dem neuen Produkt, also einer Mahlzeit oder dem verfeinerten Tomatenketchup vielleicht, gebe ich ein neues Leben. Ja, und unter strenger Einhaltung von Hygieneprotokollen, HACCP etc. Aber nehmen wir auch die 3 Tonnen Fleisch, wenn ich die nehme und es vielleicht Frischfleisch und die zu Buletten verarbeite und dann wegfriere 2-3 Monate, dann ist das völlig legal und im Frühjahr kann ich die rausholen und dann mit Foodtrucks durch die Gegend fahren und zurück in den Kreislauf der Gesellschaft bringen. Ja, also die Transformation, können wir uns merken, ist ein großer, großer, wichtiger Hebel in der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung. Ja, weil ich diese Überschüsse nehme, mir etwas überlege, auch eine Rezeptur. Ich arbeite mit Produzenten, die das sowieso machen. Die sind vielleicht sogar biozertifiziert. Und dann entsteht da auch ein wunderbarer Kreislauf, ohne dass wir das einfach weiter handeln, ja, sondern wir geben das ein in ein neues Produkt, ja, und dann hat es ein neues Leben letztendlich und wir haben das Leben verlängert und wir haben sogar vielleicht perfekt genießbare, nachhaltige Produkte auf Basis von Überschüssen Lebensmitteln, die vielleicht sogar einen Tick besser schmecken, ja, aber es geht um reifere Früchte, ja, die dann auch ein bisschen mehr Geschmack entwickeln. Also das kann man sich wunderbar vorstellen und da haben wir tolles Feedback aus der Lieferkette von Lebensmitteleinzelhändlern, Großhändlern, Industrie-Caterern, die alle diese Produkte haben wollen, weil auch alle aufgerufen sind, nachhaltiger zu werden.
Das heißt im Prinzip, wenn man es ganz flapsig übersetzt, das, was Oma schon wusste, wenn irgendwas zu viel ist, macht man noch was Neues draus.
Exakt.
Frank Dahlmann schreibt in der Brand 1, dass Sie auf die Idee gekommen sind, weil es aus Ihrer Sicht gar keinen Sekundärmarkt für Lebensmittel gibt. Es gibt ja aber durchaus viele Initiativen und durchaus auch hier und da Tech-Lösungen, wie zum Beispiel die App Too Good To Go, die ich auch schon angesprochen habe, oder auch diese Rettermärkte von Cirplus, wo Sie selber ja auch mal mitgemacht haben. Warum braucht es denn jetzt dann doch noch Spark aus Ihrer Sicht?
Ja, also es gibt eine ganze Reihe von löblichen Modellen, die entweder durch Innovatoren getrieben sind, 2 Namen haben Sie gerade erwähnt, oder eben durch auch sehr, sehr wichtige gemeinnützige Initiativen. Tafel kennen wir alle, ja, ist auch der größte Spieler in Anführungsstrichen an der Stelle. Aber wir können es auch merken, und das habe ich auch selber gelernt erst, also je weiter wir nach vorne gehen, gedanklich in der Lieferkette, also ein bisschen weg vom Konsumenten und weg vom Supermarkt, eher nach vorne Richtung Produktion, desto größer werden tendenziell die Volumina. Ja, und da gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum irgendwas zu viel ist. Ja, wir reden ja nicht über Lebensmittelabfälle, dass irgendwas abläuft, komisch aussieht, komische Konsistenz hat, schimmelt etc. Davon reden wir nicht. Wir reden von Überhängen. Ja, also bestens genießbare Überschüsse. So, und Das Wetter spielt da eine große Rolle. Ja, es macht einen großen Unterschied, ob es 3 Monate regnet in Deutschland oder 3 Monate die Sonne scheint. Weil dann ist der Fleischkonsum ganz anders oder die Leute grillen mehr und dann brauche ich auch mehr Tomatenketchup zu ihrem Beispiel oder eben nicht. Ja, so und vorne in der Lieferkette gibt es relativ wenig bis gar keine Lösung, ja, um wirklich partnerschaftlich mit den Lieferanten zusammenzuarbeiten und gegebenenfalls auch Daten auszutauschen. Damit sind wir auch bei dem Technologiethema. Also was ist denn überhaupt zu viel? Ich muss ja relativ früh auch diese Informationen bekommen, dass ich in 0,x auch eine Lösung entwerfe oder vielleicht mit einem Vorschlag komme, bevor es überhaupt passiert, ja, auch mustergetrieben. Und da setzen wir an. Das heißt, wir sind eigentlich von vorne bis hinten in der Lieferkette unterwegs. Ein bisschen weniger bei den Supermärkten, weil da gibt es ja erfolgreiche Modelle schon, ein paar haben sie genannt. Aber vorne kann man sich merken, da ist, ich nenne das mal eine Blue Ocean Opportunity, also grüne Wiese, wo unglaubliche Volumina unterwegs sind. Das muss ich auch erst selber sehen auch. Ich hab's gehört, aber nicht geglaubt. Ich habe es mir dann angeschaut. Und da setzen wir an partnerschaftlich. Und das ist eine tolle Sache, wenn man sich erlaubt, das auch mal vorzustellen als ein Erfolg. Ja, wir reden über 12 Millionen Tonnen Überschuss oder Überhang in der Lieferkette in Deutschland alleine. Ja, ist ja ein globales Problem. Aber jetzt über die deutschen Zahlen reden. Die Bundesregierung sagt 12 Millionen. Ein paar andere sagen 18 Millionen. Also ist wahnsinnig viel. Ja, und große ist vorne in der Lieferkette, wo es wenig bis gar keine Lösung gibt. Und das haben wir entdeckt. Und das war damals vor 5 Jahren meine Beobachtung, zu sagen, wo ist denn hier der Sekundärmarkt für überschüssiges Lebensmittel? Und dann haben die Leute eher gefragt, so, wovon redest du, Alex? Was meinst du denn damit? Ja, ich gesagt, naja, guck mal, es gibt ja ein eBay für den CD-Spieler, den ich nicht mehr brauche. Oder in jeder Industrie gibt es so einen Plan B-Markt. Ja, wo ist der denn hier? Es geht ja um wertvolle Güter und Lebensmittel, das ist für uns alle relevant. Und da haben wir festgestellt, ja, das gibt's wirklich nicht. Ja, sondern es ist für mich relativ einfach, da in Technologiekonzepten zu denken oder es auch quasi umzusetzen. Ich respektiere es für viele Leute sehr abstrakt, gerade wenn es um Worte geht wie Digitalisierung oder auch künstliche Intelligenz. Aber an der Stelle ist ja eine wunderbare Lösung, die nicht nur die Überschüsse runterfährt in der Lieferkette, ja, sondern ist ja auch ein riesen Klimathema. Ja, also 1 Kilo Lebensmittel, was wir vor der Tonne bewahren, übersetzt sich im Schnitt, ja, so im Durchschnitt über die unterschiedlichen Lebensmittelkategorien in 2,5 Kilo Einsparung von CO2-Äquivalenten. Ja, so, und wenn wir jetzt das mal groß denken und sagen, wir wären alle gemeinsam in der Lage, diese Sparklösung hochzufahren und wir würden aus den 10, 12 Millionen Tonnen in Deutschland alleine die Hälfte rausnehmen in den nächsten 10 Jahren, das ist ja durchaus vorstellbar, also 5 Millionen Tonnen mal 2,5, haben wir einen Riesenhebel auf das Klimathema. Ja, und so viele andere Hebel gibt es gar nicht, abgesehen von Quotenregelungen. Aber Sie haben es eben schon erwähnt, ja, also wenn Food Waste an Land wäre, wäre es der drittgrößte CO2-Emitter nach China und USA. Also damit ist die Größenordnung auch klar. Und wenn wir dann eine Lösung vorstellen, die sagen, also die kann skalieren, dann ist auch der Klimahebel gigantisch. Und das ist ja genau gefordert, auch von der Gesellschaft, von der Bundesregierung, von der Lieferkette zu sagen, wir müssen klimaneutral werden. Wir haben gar nicht viel Zeit, ja, 2030, globale Klimadeadline. Mit anderen Worten, die Lösungen, die wir haben, die müssen relativ schnell skalieren. Und ja, wir sind überzeugt, da kann Spark einen Beitrag leisten. Wir sind auch finanziert, haben Investoren aufgenommen, sind da relativ weit. Aber jetzt muss man natürlich auch zeigen, dass wir das auf eine Flughöhe bekommen, wo der Impact dann wirklich die Nadel bewegt.
Dann kommen wir vielleicht mal zu den Problemen. Sie haben ja schon gesagt, es sind riesige Mengen, vor allen Dingen vorne, wie Sie es so schön beschrieben haben. Was ist denn die größte Herausforderung? Sind es diese riesigen Mengen, die überhaupt erstmal zu erfassen und dann zu verteilen?
Ja, es geht ja, wie gesagt, es geht nicht nur um eine statische Umverteilung. Es geht auch um eine gewisse Kreativität zu sagen, nehmen wir jetzt mal die Äpfel zum Beispiel. Ne? Es gibt dann auch saisonale, lokale Produkte, ne? Auch ein Nachhaltigkeitsthema, wenn ich so möchte. Also die Apfelbauern im Speckgürtel von Berlin oder Brandenburg zum Beispiel. Ja, dann kommt die Apfelernte und dann bleibt die Hälfte liegen, weil der Apfel der Norm nicht entspricht. Ja, das ist ein gutes Produkt. Der Säuregehalt ist vergleichbar mit einem genormten Apfel, sage ich mal. Ja, aber es bleibt trotzdem die Hälfte liegen, weil es geht eben gar nicht in die Lieferkette. Ja, so und Kreativität, wenn man sich dann überlegt, okay, daraus könnten wir eigentlich einen wunderbaren, nachhaltigen Apfelsaft produzieren. Ja, wo sind denn die Produzenten, die das tun können? Und dann komme ich zurück in die Lieferkette mit einem tollen Produkt und sage, das ist auf Basis von überschüssigen Äpfeln, wie der jetzt ausgesehen hat, ob der zu klein war, zu groß war, komisch aussah, völlig egal. Ja, aber es war einfach ein wertiges Produkt. Und das ist hier reingegangen in Apfelsaft und kommt dann zurück quasi in den Handel und steht im Supermarkt im Regal oder geht in die Industriekantine. Ja, also diese Kreisläufe sehen wir schon. Wir produzieren mit unseren Partnern auch eigene Lebensmittel mit einem schönen Logo, mit der gewohnten Nährstofftabelle, mit den üblichen Siegeln und Etiketten etc. So, also die Kreativität erlaubt uns da beides zu tun. Ja, zum einen da zu distribuieren, wo erlaubt, ja, und wo gewünscht, aber zum anderen auch, Stichwort Transformation, dann neue Produkte zu schaffen, die auch von der Gesellschaft gefordert sind. Ja, also Leute gucken inzwischen hinten drauf und sagen, was ist da eigentlich drin? Was ist der Zuckergehalt, Fettgehalt etc., Kalorien und so weiter? Wo kommt das her? Was sind die Zusatzstoffe? Ja, das ist ja kein Nischenthema mehr. Und die Lieferkette weiß das. Insofern auch da haben wir tolles Feedback, diese Lösung hochzufahren. Aber am Ende des Tages brauchen wir für all diese Cases, nenne ich die mal, auch eine Lösung. Daraus ergeben sich Standards und da kann man sich vorstellen, dass es auch skaliert.
Dann bleiben wir vielleicht doch mal direkt bei diesem Beispiel, auch mit den Äpfeln. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie jetzt nicht anfangen werden, einen eigenen Apfelsaft zu produzieren. Ne? Sie brauchen ja dann wiederum noch Partner.
Richtig. Ja, also das hätten wir gekonnt, waren darauf auch vorbereitet, haben die Kräfte und die Erfahrung auch bei uns im Team. Ja, also wir sind ein diverses Team, bestehend aus Techies wie ich, ja, aber auch absolute Food-Insider, die wir auch brauchen. So, und dann ist was Interessantes passiert. Corona kam, ja, vor circa 10 Monaten. Und wir haben festgestellt, dass so die sogenannte B2B-Supply-Chain, also die Großhändler, die Richtung Gastronomie liefern, also in die Hotels, in die Restaurants, in die Catering-Services, da waren die Lager voll und es gab keinen Abnehmer mehr, ja, weil die Restaurants waren geschlossen und die Hotels auch und so weiter. Und was wir als Konsument gar nicht gesehen haben, wir haben ja eher das Gegenteil beobachtet. Ne? Wir laufen in den Supermarkt, es gab kein Klopapier mehr und keine Pasta etc. So auf der B2B-Seite ist genau das Gegenteil passiert. Also da kam die Lieferkette ins Stocken. Und on top zu den Überschüssen, die wir normalerweise sehen vor Corona, kam dann der Corona-Effekt noch dazu. Und dann waren wir da mittendrin und haben gesehen, da gibt es eine riesen Umverteilungsmöglichkeit. Und haben angefangen auch an die NGOs zu verteilen, an Straßenkinder e.V. und Bahnhofsmission und Stadtmission, Berliner Engel, die Arche etc. Ja, also auch da, wo die Schere auseinandergeht in der Gesellschaft, haben gesagt, so, also die brauchen auch Vitamine etc. So, das zeigt nochmal als Beispiel, ne, wie volatil auch die Lieferkette unterwegs ist, dass man das gar nicht eins zu eins vorhersagen kann, aber zunächst mal umverteilen muss, um dann mit den Partnern auch zu arbeiten, dass es später eben gar keine Überschüsse mehr gibt und dass wir quasi auch die Produktion runterfahren.
Jetzt haben wir in diesem Podcast auch in den vergangenen Wochen und Monaten schon intensiv über die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 gesprochen. Sie haben es gerade beschrieben. War das für Sie dann tatsächlich eher eine Chance, weil es im B2B-Bereich auf einmal so viel Angebot gab?
Ja, absolut. Ich meine, das haben wir auch nicht kommen sehen und das war für uns auch ein Phänomen, ja, so wie der Tsunami in Anführungsstrichen vorwärts und rückwärts durch die Lieferkette läuft. Und wir waren mitten in unserem operativen Aufbau. Also es gab schon ein großes Lager im Süden von Berlin, wo wir zu Beginn von Corona schon 8 Monate unterwegs waren mit dem Ziel, dieses eine Lager als Knotenpunkt der Lieferkette Food Waste Free zu machen. Ja, dann kam Covid-19 und wir haben festgestellt, auf der B2B-Seite, wie gerade beschrieben, gibt es noch viel mehr Potenziale. Also ich sag mal, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, hat uns aber konzeptionell in die Karten gespielt, weil wir gesehen haben, das ist relevant, was wir tun. Und auch die NGOs, die tendenziell unterversorgt sind, wenn es um Lebensmittel geht, den können wir da systematisch und regelmäßig bestens genießbare Lebensmittel zur Seite stellen und die stärken. Und zeitgleich, das war auch so ein bisschen Zufall vom Timing, haben wir im Silicon Valley einen Award gewonnen, also einen Preis. Das ist die sogenannte Extreme Tech Challenge. Also geht es um Technologielösung zur Lösung von globalen Problemen und da haben wir ganz gut reingepasst, wussten aber nicht, was uns erwartet und in unserer Kategorie Smart Cities haben wir tatsächlich weltweit den ersten Preis gewinnen dürfen und gleichzeitig waren wir in der Finanzierung zu sagen, also die letzten 2,5 Jahre haben wir selber bezahlt, den Aufbau, klassisches Bootstrapping, aber in der Skalierung brauchen wir fremdes Kapital, dann haben wir diesen Preis gewonnen und das hatte uns quasi im Auge des Sturms von Corona sehr geholfen, auch die Company zu finanzieren und haben dann wunderbare Impact-Investoren aufnehmen können und die weitere Skalierung vorangetrieben. Aber das haben wir auch nicht kommen sehen natürlich, aber wir haben gemerkt, das ist relevant und auch über die Grenzen von Deutschland hinaus akzeptiert als eine Lösung und Extreme Tech Change Leute haben dann auch gesagt, so, also die haben uns auch ordentlich gegrillt. Das ging ein halbes Jahr, dieser Preis. Wir mussten dann mehrfach präsentieren, ein Video drehen und Pitch Coaching gemacht. Und dann in der Jury war Jerry Yang als Gründer von Yahoo und Bill Tai und viele tolle etablierte Leute mehr. Und die haben dann einfach gesagt, so, macht weiter, wir unterstützen euch. Das ist eine tolle Lösung. Keiner weiß, wie groß das jetzt wird, aber ihr adressiert ja auch das Klima. Und let's go. Ja, und das hat uns dann sehr viel Rückenwind gegeben. Und dann sind wir auch hier so langsam an die Presse gegangen, haben gesagt, was machen wir überhaupt? Und deswegen sind wir top motiviert und auch demütig, ja, dass dieser Ansatz hier aus Deutschland heraus funktionieren kann. Und das auch so ein bisschen Appell vielleicht an die Menschen, die vielleicht zuhören. Wir alleine schaffen das ja gar nicht. Ne? Wir sind ein Technologie-Startup, aber wir brauchen die Partner in der Lieferkette, wir brauchen Kapital, wir brauchen auch die Konsumenten, die unsere Produkte vielleicht spannend finden. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, nach 20 Jahren Startup, also das kann nach vorne gehen. Und wie fantastisch wäre das, wenn wir sowas heraustreiben quasi aus Deutschland. Oft haben wir so ein bisschen auch die rote Laterne als Deutschland, ne? So Made in Germany ist so ein bisschen verblasst. Aber mit so einer coolen Tech-Lösung nach vorne zu gehen im Schulterschluss, das wäre schon ein toller Erfolg.
Stichwort Finanzierung und Preise. Sie haben es ja schon gesagt, die Anschubfinanzierung ist jetzt erstmal ganz gut geglückt, auch durch die Auszeichnung. Und wie ich gelesen habe, gab es auch ein paar prominente Investoren, unter anderem ja Schauspieler Fahri Yardim oder auch der Fußballspieler Mario Götze. Jetzt wissen wir auch, prominente Investoren ist nicht immer ein Erfolgsrezept. Wie ist es bei Ihnen gelaufen und warum glauben Sie, ist es doch gut?
Ja, da muss ich schmunzeln. Also klingt vielleicht so, wen brauchen wir und jetzt haben wir sogar die Namen da in der Investorenliste. Das war nicht so, ja, sondern das sind alles Leute, die ich persönlich kenne und oder kennenlernen durfte und im Laufe der Jahre mal kennengelernt habe und dann sagt man so, was machst du gerade, ja, ich baue Spark, was ist denn das und so. Und das sind erstaunlich viele Leute und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, die dann doch geblieben sind, in Anführungsstrichen zu sagen, ich habe nur die Hälfte verstanden, aber erklär nochmal, und worum geht's genau und krasser Impact und Mensch, eigentlich, das interessiert mich und kann ich da nicht helfen? Ja, und das ist mir ganz oft passiert, so die letzten 3-4 Jahre, was mir auch gesagt, ich muss da weitermachen. Es wäre fahrlässig, jetzt irgendwie aufzuhören, sondern wir kriegen so viel Zuspruch und dann auch das Kapital und das ist ja dann der Lackmustest auch von tollen Leuten, die impactorientiert sind. Also die Leute, die bei uns investiert sind, die teilen wirklich auch die Mission mit uns. Die sehen das nicht als eine Renditemöglichkeit, auch wenn wir natürlich ein klares Businessmodell haben, müssen auch Geld verdienen. Wir sind ein For-Profit-Impact-Venture. Aber ich sag mal, die Runrate, also wie lange wir brauchen dürfen, ja, Stichwort 5, 6, 7 oder 10 Jahre, das ist da gewünscht, ja, dass wir wirklich die Nadel bewegen. Und ja, da waren aber auch Family Offices dabei, die kannte ich vorher überhaupt nicht. Ja, mir war aber klar, mit 20 Jahren Startup, das ist kein typischer VC-Case, also Wagniskapitalgeber, die im Zweifel angehalten sind, auch nach 5 oder 6, 7 Jahren die Rendite zurückzufordern, ja, Stichwort Exit. Und das ist bei uns überhaupt nicht der Plan. Natürlich wollen wir die glücklich machen, die Investoren, aber wir laufen hier Marathon, das soll ja einen starken Impact erreichen. Und das war für mich auch eine Überraschung, dass ich eben genau diese Leute gefunden habe. Ich habe, weiß ich, 400, 500 Leute angesprochen im Laufe der 5 Jahre und 16 sind hängen geblieben, weitere kommen jetzt dazu, wir sind schon wieder quasi in der nächsten Finanzierung. Aber da geht mir das Herz auf, dass ich merke, dass eben kein erwarteter oder reiner Rendite-Case für die Investoren, sondern da sind viele Leute dabei, die absolute Insider sind, Family Offices, Lieferkette, Logistik, Lebensmittel. Die sind bei uns investiert und glauben daran, unterstützen uns mit Intros, auch mit Kapital natürlich, aber mit Netzwerkeffekten. Und dann wird es für uns als Team natürlich auch vorstellbar, dass wir da gut nach vorne gehen.
Jetzt habe ich auch schon so rausgehört, dass das langfristige Ziel und ich sag mal so das Ziel des Marathons eigentlich ist, nicht die ganze Überproduktion zu verteilen, sondern tatsächlich die Überproduktion runterzufahren. Ist also die Software dann das eigentliche Produkt und die eigentliche Idee?
Das ist absolut der Kern. Also ich meine, wenn man sich Startups anschaut, da ist ja bei vielen, wenn nicht bei allen, irgendwie Technologie involviert. Bei uns auch, aber bei uns steht es wirklich im Fokus. Also wir sagen, ne, das ist eine Technologielösung, die nicht nur mitschwingt, weil wir wollen irgendwas verkaufen, ja, und das soll jetzt überhaupt nicht wertend gemeint sein, aber Tech ist wirklich bei uns der Kern oder wir gucken das auch an wie so eine Art Zwiebel und sagen, ne, also gibt es unterschiedliche Schalen oder Hüllen, ne, also was passiert um den Zwiebelkern herum, aber im Kern sind wir immer eine Tech-Company, Im Moment haben wir einen Fokus auf ein sehr gut funktionierendes Inventory Management. Also was kommt da rein als Information? Was dürfen wir damit? Wann wird das Lebensmittel gedreht, in Anführungsstrichen? Ob wir das jetzt physisch über uns laufen lassen oder vermitteln, das haben wir dahingestellt. Ja, aber ein sehr, sehr gutes Real-Time Inventory Management, und das schon eine Herausforderung technologisch, dann ergänzt, also zunehmend durch eine künstliche Intelligenz, also predictive im Sinne von die Partner, die uns regelmäßig Lebensmittel geben oder die Informationen dazu, da sehen wir jetzt schon Saisonalitäten, Regelmäßigkeiten, nennen wir das Muster, ja, so und ich sag mal so ganz einfach formuliert, wenn die komplette Lieferkette angedockt wäre an unsere Plattform, die natürlich erst in Teilen da ist und dann auch wachsen soll, dann haben wir eine abgestimmte Transparenz, da sieht auch nicht jeder alles, also gibt es auch Befindlichkeiten und da müssen Informationen geschützt werden, ist alles gegeben, aber es wird eben wenig bis gar nichts mehr weggeschmissen, ja, und das ist auf jeden Fall die Mission, ja, und wenn wir uns andere Tech-Companies anschauen, ich sag mal Flixbus, ja, Flixbus kennen wir als einen Marktplatz auch, ja, aber auch da läuft ein mächtiges Backend im Hintergrund. Ja, da arbeiten vermutlich mehrere hundert Entwickler dran. Ja, oder ein Lieferheld, Delivery Hero, vermutlich mehrere tausend Leute in der Entwicklung. Ja, und ganz zu schweigen von Companies wie Google, Facebook, Amazon etc. Ja, da arbeiten wahrscheinlich Zehntausende von Entwicklern. Wir sind mit Spark noch sehr am Anfang offensichtlich, aber damit unsere Technologie so skaliert, auch über die deutschen Grenzen hinaus, und andere NGOs unterstützen im Ausland, ja, dass wir also tatsächlich das weltweit ausrollen, wird schon schnell klar, bräuchten wir auch eine sehr, sehr signifikante Tech-Mannschaft, vielleicht auch ein paar hundert Leute, die kosten alle Geld. Natürlich haben wir auch ein Businessmodell, aber ne, das braucht auch einen Kapitalschub über die Jahre. Ja, wir sind quasi im Dauerfunding für die nächsten paar Jahre, damit wir da hinkommen. Ja, also nochmal lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein Tech-Play, was wir machen. Wir sind froh, dass uns das eingefallen ist, ja, das auch inzwischen bestätigt wird von der Lieferkette. Und ja, dann wird es auch emotional, wenn wir das hier aus Deutschland raustreiben können, dann wäre das ja eine klasse Sache.
Wie wollen Sie denn Geld verdienen?
Also es gibt durchaus Fälle, auch wieder zurück zum Kern der Zwiebel, wo wir verkaufen dürfen. Ja, also wo wir zum Beispiel an die gemeinnützigen Partner auf der Abnehmerseite zu einem reduzierten Preis unsere Ware weitergeben dürfen. Ja, und das stimmen wir auch im Vorfeld ab, ja, dass wir da nicht irgendwie Zeit verlieren in der Abstimmung, sondern unsere Lieferpartner, die wissen, was wir tun. Da gibt es dann Kooperationsverträge, Haftungsfreistellung etc. Und da wird dann im Vorfeld schon überlegt, was darf ich tun? Ja, und das ist dann auch kein Persilschein im Sinne von, wir dürfen alles verkaufen, sondern wir schützen ja auch unsere Lieferpartner. Wir wollen nicht Rudis Restlampe sein, wir sind kein Discounter. Wir wollen keinen Graumarkt irgendwie losstoßen, sondern das sind Regelwerke und wir dürfen verkaufen. Ja, und gerade mehr, wenn wir produzieren, weil wenn wir produzieren, dann gehen ja quasi die Überhänge quasi in ein neues Produkt. Ja, und das darf natürlich verkauft werden. Auch das ist kein Discount-Produkt, sondern wird im Zweifel zu völlig normalen Preisen angeboten. Und das nehmen dann auch die Lieferkettenpartner gerne ins Regal, ja, oder ins Portfolio. Und verdienen mit. Ja, das heißt, wir sind nicht die Einzigen, die verdienen, sondern da gibt es dann eine Umsatzbeteiligung oder eine Provision. Also da gibt es Businessmodelle, die einen Umsatz erzeugen, einen Deckungsbeitrag erzeugen, die uns erlauben, dass wir auch unsere Kosten hochfahren. Also wir sind Vollblutunternehmer, Techies. Ja, das hat auch nichts damit zu tun, ob wir jetzt Non-Profit nicht gut finden, sondern na, wir brauchen ja einen Skalierungsmotor, damit die Firma mit guten Anfangsfinanzierungen dann auch aus eigener Kraft weiter drehen und weiter skalieren kann. Dazu braucht es ein Finanzmodell oder Businessmodell, dass wir zumindest immer eine schwarze Null erreichen, wenn nicht sogar profitabel sind, um dann auch reinvestieren zu können in die Technologie, in Mitarbeiter. Wir wollen jetzt auch die Mitarbeiter nicht überfordern und sagen, weil wir so cool sind, musst du bei uns, darfst du gar nichts verdienen. Oder die Hälfte ist ja auch nicht schlecht. Nein, wir müssen ja marktgerechte Gehälter auch bezahlen. Auch wenn wir am Anfang die Füße stillhalten, aber wir wollen die besten Leute gerne bei uns sehen im Team, die mit uns gemeinsam skalieren. Dazu brauchen wir Geld, dazu brauchen wir Businessmodelle. Sondern das ist abgestimmt, das ist auch kein Hokuspokus. Und wir holen unsere Lieferpartner da transparent ins Businessmodell. So, und dann, Stichwort Zwiebel, kann man sich auch weitere Modelle vorstellen, wo wir sagen, wenn wir jetzt alle denken, das ist eine gute Idee, dann geben wir ein eigenes CO2-Zertifikat raus. Ja, Tesla macht uns das vor. Chrysler Fiat macht's nach, also immer da, wo ich sag mal positive Effekte entstehen als Quelle, ja, um CO2 wirklich zu vermeiden, und das ist ja durchaus übertragbar auf unseren Case, Was spricht dagegen, dass wir eigene Zertifikate rausbringen, damit unsere Lieferkette auch klimaneutral gestalten und das gemeinsam tun und diese Zertifikate auch zurückgeben oder vielleicht handeln? Und dann entsteht ein weiterer Umsatz mit einem sehr guten Deckungsbeitrag. Also das sind Modelle, die wir später zünden könnten. Aber das machen wir jetzt schon quasi zusammen mit unseren Partnern, überlegen, was macht Sinn, wie spielt denn das in die Karten? Wir hören zu, ja, was wollen die auch gerne? Wie können die ihren CO2-Footprint verringern? Da kommt eine ganze Menge, aber es soll jetzt nicht kompliziert klingen, sondern wir sind jetzt fokussiert auf eine gute Verarbeitung, eine gute Umverteilung und die anderen Modelle zünden wir später.
Dann kommen wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal auf die große Mission zurück. Da geht es ja um das Lebensmittelverschwendungsstoppen, um da mal ein schlimmes zusammengesetztes Substantiv zu nutzen und eben um tatsächlich auch den CO2-Fußabdruck zu verringern. Der allergrößte Teil oder ein sehr, sehr großer Teil, ca. 40% laut einer WWF-Studie, wird ja immer noch dann beim Endkonsumenten weggeschmissen. Haben Sie dafür auch eine Lösung oder muss das dann doch irgendwann noch jemand anders machen?
Ja, also wir sind natürlich nicht die eiligen Wollmilchsau, auch wenn wir natürlich die Konsumenten als Stakeholder gerne mitnehmen auf die Mission. Ich glaube, das kann eher zumindest am Anfang indirekt passieren. Ja, also wenn wir diese wunderbaren Produkte rausbringen, über die wir eben gesprochen haben, also Tomatensuppe im Schlauch, 20 Liter als Vorprodukt für B2B oder eben die bestens genießbare, leckere Erdbeermarmelade vielleicht von uns. So, damit, das sind ja auch dann Produkte, die der Konsument sieht, ja, und gut findet vielleicht, hoffentlich. Ja, und dann haben wir natürlich auch eine Möglichkeit, mit dem Konsumenten zu arbeiten und ins Thema zu holen. Ja, zu sagen, also übrigens, ohne jetzt, dass wir Aktivisten sind oder dogmatisch rüberkommen wollen, na, hier gibt es auch eine tolle Geschichte, die würden wir gerne teilen mit dir. Was hältst du eigentlich davon? So, und so entstehen auch Ripple-Effekte quasi Richtung Gesellschaft. Und das Thema wird sehr, sehr offen und sehr dankbar auch aufgenommen von unseren Partnern im Bereich Lebensmitteleinzelhandel. Ne, die haben ja die direkte Verbindung auch zum Konsumenten. Ja, und da geht es ja nicht nur um Portfolioerweiterung, sondern auch Differenzierung und auch Education. Also da ist ja auch eine Kaufkraft, ja, gebündelt mit einer guten Education. Und da wollen wir natürlich auch zum Nachmachen animieren und das dann später auch in die Haushalte reintragen. Wie gesagt, wir sind eher B2B, aber durch unsere Partner gibt's die Verbindung zum Konsumenten und ja, uns würde es sehr freuen, wenn das dann auch die Konsumenten erreicht. Im Moment kann das kein Schwerpunkt sein, weil sonst würden wir uns verzetteln, aber langfristig ist es auf jeden Fall gewünscht.
Das sagt Alexander Pjuti vom Tech-Startup Spark. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, für die Einsichten und die Gedanken zum Thema Lebensmittelverschwendung, wie man sie vielleicht technologisch lösen kann. Dankeschön.
Sehr gern, herzlichen Dank.
Den Text von Frank Dahlmann übrigens über Alexander Pjuti findet ihr ganz druckfrisch in der Brand 1 Februar-Ausgabe. Bekommt ihr wie immer am Kiosk eures Vertrauens oder auch online unter brand1.de. Und die Podcast-Folgen rund um das Thema Gastronomie und Klimaverantwortung von letzter und vorletzter Woche könnt ihr natürlich dort auch nachhören. Im Podcatcher zum Beispiel, den ihr einfach verwendet, oder natürlich bei den großen Audioplattformen Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music oder auch Apple Podcasts. Und wenn ihr uns dort gerade hört, bei Apple oder hören wollt, dann abonniert uns doch gern. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, lasst einfach mal eine 5-Sterne-Bewertung da, denn das hilft uns tatsächlich immer am einfachsten, diesen Podcast noch populärer zu machen. Und ganz zum Schluss noch eine kleine Hörempfehlung von mir. Wir von Detektor FM, wir produzieren ja auch einen täglichen Podcast. Zurück zum Thema heißt der. Und dort besprechen wir in gut 10 Minuten jeden Tag tagesaktuelle und gesellschaftlich relevante Themen aus verschiedenen Perspektiven. Und da geht es dann zum Beispiel um die neue Audio-App Clubhouse und deren Hype in der Marketing- und Politikszene, wem der E-Euro was bringen könnte oder auch ob und wie der Bundestag bei der nächsten Wahl jetzt im Herbst diverser werden kann. Hört also gerne mal rein in Zurück zum Thema und wenn dieser Podcast euch gefällt, empfehlt ihn auch gern. Ich sage hier an dieser Stelle Danke, bin raus für heute und hoffe, wir hören uns dann schon nächsten Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Javan Wenz. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.